Ich hatte zwar diese Schwarz-Weiß-Farbe-Gedanken, ich hatte diese Angst- und Panikattacke, habe aber nie gemeint, das hat mit einer Depression zu tun. Weil depressive Leute, die liegen den ganzen Tag im Bett oder die trinken morgens um 10 schon eine Flasche Wodka leer. Mhm. Und ich nicht. Ich gehe tagtäglich schwimmen und ich mache Sport und so weiter und so weiter. So, dieses ganze Konzept Depression war mir überhaupt nicht klar.
Dieses Konzept war Ihnen selber nicht klar. Es hat ja auch nicht an Menschen um Sie herum gefehlt. Sie haben Sport gemacht, Sie sind ausgegangen. Sie schreiben auch in Ihrem Buch von Ihren Eltern, die völlig verzweifelt an Ihrem Bett gestanden haben. Und trotzdem ist man ja in dieser Situation, wo man einen Selbstmord erwägt oder wie Sie umsetzt, ist man vollkommen einsam. Ist das auch die Krankheit, dass man die anderen einfach nicht mehr spüren kann, auch diejenigen, die vielleicht helfen könnten?
Ich bin kein Arzt, ich kann nicht genau beschreiben, wie eine Depression abläuft, nur aufgrund von meiner eigenen Erfahrung und wie gesagt, was ich erzählt und mitgeteilt bekomme. Daraufhin basiert, glaube ich, irgendwann entscheidet man sich, okay, so kann das nicht weitergehen. Mhm. Und wenn dann auch Arztbesuche erfolglos bleiben oder andere Möglichkeiten, irgendwie die bestimmten Probleme zu beseitigen, dann entscheidet man sich irgendwann, okay, ich werde mir das Leben nehmen. Und da gibt es dann auch, so wie man das öfters mal hört, dieses Gefühl der Erleichterung. Ja? So von, oh, es ist jetzt vorbei, ich brauche es ja jetzt nur noch zu organisieren. Und dann tritt natürlich gleichzeitig die Einsamkeit rein. Dazu muss ich sagen, dass die Einsamkeit, die wächst schon vorher. Ich bin überzeugt davon, wenn man entweder eine Depression oder eine Psychose oder Angst- und Panikattacke oder was auch immer hat. Es ist gar nicht so einfach, darüber zu reden. Das bedeutet, dass wenn man anfängt, darüber zu sprechen, es bestimmte Freunde oder Kollegen gibt, die wirklich meinen, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Es ist auch gar nicht so einfach oder so leicht zu erklären. So irgendwann hört man vielleicht auf, darüber zu sprechen und wächst also die bestimmte Einsamkeit. Du hast ein Problem, worüber du nicht sprechen kannst. Sprich, da wächst diese Isolation. Das bedeutet nicht, dass man die ganze Zeit zu Hause sitzt und sich nicht traut, vor der Tür zu gehen, aber man traut sich nicht zu reden über das, was vielleicht in dem Moment am wichtigsten ist im Leben. Ja? Und da wächst also die Einsamkeit. Und die Einsamkeit, die wird nur bestätigt dadurch, dass man sagt, ich kann nicht mehr weitergehen, also kann ich mir das Leben nehmen, weil ich bin eh schon komplett alleine.
Und man ist beschäftigt damit, Strategien zu entwerfen, wie man das irgendwie den Tag hinkriegt, wie andere das nicht merken, dass man Angstattacken hat und entwickelt wahrscheinlich auch Angst vor der Angst. Ne?
Natürlich entwickelt man Angst vor der Angst, klar, selbstverständlich. Und die Strategien, die sind, glaube ich, noch etwas früher kommen, die dazu in der Hoffnung, dass irgendwann die Angstattacke von selber vorbeigehen oder was auch immer und dass bis dahin keiner mitbekommen hat, dass es überhaupt diese Angstattacke gegeben hat. Punkt ist, dass die Einsamkeit und die Isolation, und ich bin mittlerweile wirklich überzeugt davon, obwohl, wie gesagt, ich kein Arzt bin, es ist nicht so sehr eine Depression oder eine Psychose oder eine Angstattacke, die einem zu Suizid treibt. Es ist diese absolute Einsamkeit, es ist diese Isolation. Keiner kann mir helfen. Und das ist etwas, was ich heutzutage verstanden habe. Und deswegen würde ich sagen, was einem helfen könnte vielleicht, dass es tatsächlich Verständnis gibt. Und da gibt es, glaube ich, in der Gesellschaft Aufklärungsbedürfnis. Es gibt in der Gesellschaft Bedürfnis aufzuklären darüber, wie es einem geht, der leidet unter einer Depression.
Ayer el día en que s'esperen les coses i avui em cau tot de les mans. I és que és la primavera que m'ho tira tot per terra. I és que és aquest bon temps que em fa grinyolar les dents. I ara em penso limitar a tocar fusta i menjar ferro. I ara em penso limitar a poc més que respirar. Perquè cada cop que tu i jo estem junts moren tres formigues al pati d'una escola. Perquè cada cop que jo penso en tu algú se'n passa 4 litres de vinagre amb un embut. La 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 la, jo que havia après a viure sense tu. La 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 la, amb aquella pau de quan ja ho dones per perdut. La primavera que m'ho tira tot per terra. I és que és aquest bon temps que em fa grinyolar les dents. I ara em penso limitar que cada cop que tu i jo estem junts moren tres formigues al pati d'una escola, perquè cada cop que jo penso en tu algú se'n passa 4 litres de vinagre amb un embut. La, 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 jo que havia après a viure sense tu. La, 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 amb aquella pau de quan ja ho dono per perdut. La, 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 jo que havia après a viure sense tu. La, 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 amb aquella pau de quan ja ho dono per perdut.
Viktor Staudt hat einen Selbstmordversuch überlebt, einen absolut ernst gemeinten. Vor 16 Jahren warf er sich vor einen Zug. Ist es Zufall, Glück, Pech, dass er überlebt hat? Es ist erst einmal schlicht Tatsache, dass da ein junger Mann in einem Krankenhaus von Amsterdam aufwachte ohne Beine und langsam nach und nach merkte, dass er jetzt zwei Probleme hat, die Lebensmüdigkeit und die Körperbehinderung. Herr Staudt, da muss sich jemand damit abfinden, er hat überlebt. Das ist eine Situation, die kennt keiner von uns. Und das wäre ziemlich vermessen, wenn ich jetzt sagte, ich stelle mir das so und so vor. Wie sind Sie damit umgegangen in der ersten Zeit? Ich habe überlebt.
Gar nicht. Ja, oder besser gesagt, ich wollte es gar nicht wahrhaben. Und es gibt manchmal Leute, die mich fragen, und warst du froh, dass du überlebt hast? Überhaupt nicht. Ich denke, das wäre auch sehr, sehr, sehr komisch, wenn man sich wirklich ernsthaft Gedanken macht, sich das Leben zu nehmen, egal auf welche Art und Weise, und aufwacht anschließend in einem Krankenhaus, wo man also körperlich noch wesentlich schlimmer dran ist wie vorher. Oder so wie ein Arzt auch tatsächlich mal zu mir sagt, naja, Herr Staudt, Sie hatten ein Problem, jetzt haben Sie zwei Probleme. Es ist krass, aber es entspricht der Wahrheit. Mhm. Und ich habe sicher mindestens 2 Jahre, vielleicht sogar 3 Jahre gebraucht, mich abzufinden mit der Tatsache, dass es mich noch gibt und dass ich da bin und dass es vielleicht irgendwie weitergeht.
Haben Sie neuen Menschen, die Sie kennengelernt haben, erzählt, warum Sie keine Beine haben? Oder war das im Zweifelsfall ein schrecklicher Unfall?
Oh, das ist eigentlich fast immer ein schrecklicher Unfall, weil komischerweise darüber zu schreiben oder hier in einem Radiogespräch darüber zu reden, fällt mir wesentlich leichter, als wenn einer auf mich zukommt, zum Beispiel im Schwimmbad, wo ich öfters bin, der mich dort sieht und sagt, darf ich dich mal irgendwo etwas fragen? Ich habe gesehen, du schwimmst hier und so und toll und so. Was ist dir passiert? Da tue ich mir wirklich schwer. Mhm. Und ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass wenn ich sage, ich hatte einen Motorradunfall, das ist so immer, sag mal, meine Ausredegeschichte, das kann man nachvollziehen. Oder man kennt vielleicht jemand oder ja, nee, ein Nachbar von mir oder ein Bekannter. Wenn ich sagen würde, und das habe ich auch mal gemacht, ich habe mich vor einen Zug geschmissen, wow.
Ist das Gespräch zu Ende?
Das Gespräch ist vielleicht nicht so sehr zu Ende, aber wie soll es weitergehen? Und es gibt schon, dass mittlerweile traue ich mich etwas öfters. Und da muss ich dann auch wieder gestehen, dass ich herausfinde, dass das Gespräch vielleicht gar nicht zu Ende geht, aber dass es ein Anfang ist, eine neue Freundschaft, wo sich herausstellt, dass die Leute selber auch Probleme haben und jetzt endlich jemand gefunden haben, mit wem sie darüber reden können.
Herr Staudt, es gibt noch einen zweiten Menschen, der diesen Tag und diesen Moment niemals vergessen wird. Das ist der Lokführer. Der hat Sie fallen sehen. Der hat Ihre Beine abgefahren und hatte überhaupt keine Chance zu handeln.
Ja,
Sie an den gedacht?
Nein, ich habe nicht an den gedacht. Ist das egoistisch? Sollte das jetzt die Folgefrage sein? Auf jeden Fall. Ich habe überhaupt nicht an ihn gedacht. Ist es egoistisch? Ja. Habe ich an die Passagiere gedacht? Nein. Habe ich an die Polizistin gedacht? An meine Familie? Nein. Ich bin überzeugt davon, auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung, man ist gar nicht mehr in der Lage, an Leute zu denken. Umso mehr würde man in der Lage sein, sich zu überlegen, da gibt's einen Lokführer oder da gibt's Passagiere, könnte man diesen letzten Schritt gar nicht machen. Das ist keine Rechtfertigung und auch keine Ausrede. Es ist aber eine Erklärung, wieso jemand in der Lage ist, so einen Schritt zu machen. Und mit dieser Erklärung könnte man vielleicht, ich denke dann auch an die Psychologie, Psychiatrie, etwas machen, damit man das vorbeugen kann.
Sie haben diesem Lokführer einen Brief geschrieben. Er wollte dann aber mit Ihnen nicht reden. Und Sie haben, das finde ich auch sehr bezeichnend, noch unter Schmerzmitteln in den ersten Tagen, als Sie aufgewacht sind im Krankenhaus, dem Polizisten, der Sie aufgesammelt hat, kann man vielleicht sagen.
Wirklich?
Der sie als erster dann gesehen hat, dem haben sie eine Notiz geschrieben. Was erzählt uns diese Notiz, dieser Brief von Ihnen?
Ich bin kein richtig religiöser Mensch, aber ich glaube, es gibt etwas, was wir vielleicht als Menschen nicht sehen können. Und nur das könnte erklären, wieso ich dazu kam, aufzuschreiben, es tut mir leid, lesen Sie das eines schönen Tages, Viktor. Auch das ist keine Ausrede, aber ich weiß nicht, wie ich dazu kam, diese Wörter zu wählen. Aber ich habe sie gewählt und sie stehen schwarz auf weiß da, sie sind da. Und dem Polizisten übrigens bin ich vor kurzem erst nach 15, 16 Jahren wieder begegnet. Dann hat er mir dieses Zettel zurückgegeben. Und ja, das war eine sehr heftige Begegnung, eine sehr emotionale Begegnung. Weil als er dazu kam, dann hat der Lokführer oder der Schaffner, der ausgestiegen ist, gemeint, ich wäre schon verstorben und hat ein Tuch über mich gelegt. Und der Polizist hat gemeint, ich muss mal schauen, wer das ist, ob der vielleicht einen Ausweis dabei hat oder was auch immer. Er hat den Tuch hochgehoben und anscheinend habe ich etwas gesagt oder mich bewegt, worauf er meinte, der Mann lebt noch, wir sollen so bald wie möglich dafür sorgen, dass er ins Krankenhaus gelangt. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich heute hier sitze.
Die körperlichen Schmerzen waren schlimm und wurden behandelt. Das Gefühl, Beine zu haben, auch wenn man keine mehr hat, ist ein großer Schmerz. Die seelischen, wie ist man mit denen umgegangen in der Reha in den Wochen danach?
Na, die körperlichen Schmerzen, wovon Sie gerade gesprochen haben, die werden zwar behandelt. Wir sprechen dann vor allem von Phantomschmerzen. Das sind Schmerzen also in den Teilen vom Körper, die einfach nicht mehr da sind. Sprich meine Waden, meine Füße, meine Zehe. Und die Schmerzen, die habe ich noch immer, die bleiben auch da. Ich habe das Gefühl, als würde ich Schuhe tragen, die zwei Größen zu klein sind. Und die kann ich nie mehr ausziehen. Und manchmal nervt mir das mehr, manchmal nervt mich das weniger. Ich versuche damit zurechtzukommen. Die einzige Möglichkeit wäre Morphium, Opiaten und solches. Und das, ja, dann kommt man auch keinen Schritt weiter. Ich gehe tagtäglich schwimmen, das bringt schon einiges. Die seelischen Schmerzen, ja, die seelischen Schmerzen, eine sehr gute Frage. Ich habe erst 5 Jahre, überlegen Sie sich mal, 5 Jahre, nachdem ich meine Beine verloren habe, endlich einen Arzt gefunden, der meinte, Herr Staudt, Sie haben eine Depression. Gray Jane was a river child, born down by the river wild. Said, hey, what a wannabe, nobody's gonna intervene. And she wants you, but you won't do, and it won't leave you alone. And the rain falls on the wrong year, and it won't leave. Could be that he's into you, could be that the obverse is true. Struck down as a summer child, 10 steps just to run a mile. And he wants you, but you won't. Thank you.
top of my lawn, and I'll sleep all the winter long. Till then I can only be, nobody's gonna intervene.
Über 10 Jahre nach seinem Selbstmordversuch hat sich Viktor Staudt entschlossen, darüber ein Buch zu schreiben. Ein sehr ehrliches und ein sehr lesenswertes übrigens. Genau, schonungslos, frei von Selbstmitleid. Und wie im filmischen Schnitt reihen sich da lauter Episoden aneinander. Gute Tage, schlechte Tage, Erlebnisse, Überlegungen, einfach notiert. Was gab den Ausschlag, dieses Buch zu schreiben, Herr Staudt?
Robert Enke. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das gelesen habe in der Zeitung.
Der Torhüter von Hannover 96, der sich vor einen Zug
richtig,
geworfen hat.
Richtig, richtig. Irgendwann habe ich gemeint, wenn so ein sportlicher, toller Typ, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, genau das macht, was ich ja auch gemacht habe, wobei es bei mir etwas anders gelaufen ist, dann soll ich vielleicht auch mal reden über das, was mir passiert ist. Und nicht nur, weil Robert Enke auch wegen Depressionen zum Suizid gelangt ist, sondern auch wegen der Diskussion, die es damals gab in den Medien. Ist Selbstmord egoistisch? Hat er an den Lokführer oder an seine Familie gedacht? Und das sind Fragen, wovon ich meinte, ja, ich könnte etwas darüber sagen und vielleicht sollte ich auch etwas darüber sagen, in der Hoffnung, dass darüber gesprochen werden kann, nicht nur von Hinterbliebenen aus oder von Leuten, die selber diese Erfahrung nicht gemacht haben, aber auch von jenen, der tatsächlich mal unter den Zug lag.
Es verbirgt sich ja auch eine Geschichte, die man auf den ersten Ton, aufs erste Wort gar nicht versteht. Sie haben eine laute, eine klare Stimme, sind geübt im Sprechen, sie halten Vorträge. Trotzdem ist diese Krankheit in Ihrem Leben ja bis heute präsent. Deswegen habe ich immer gesagt, Sie üben das Überleben.
Auf jeden Fall.
Wie gehen Sie dann mit Leuten um, die meinen, ja, das ist doch alles prima gepackt?
Mittlerweile rege ich mich nicht mehr so darüber auf. Es gibt sogar Leute, die gehen noch weiter. Die werfen mir vor, dass die Tatsache, dass ich meine Beine verloren habe, nichts ist im Vergleich zu, was ich meine Familien angetan habe oder dem Lokführer. Und die vermitteln mir das dann über Facebook oder so etwas Ähnliches. Ich würde behaupten, es sind alle Anlässe dafür, zu reden über das, was jetzt Sache ist. Eine Depression. Wie kann eine Depression sich entwickeln? Woran kann man es erkennen? Was beinhaltet es genau? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen ich habe keinen Bock und eine Depression? Und Aufklärungsbedarf. Nochmals auch diese Bemerkungen, Leute, die manchmal etwas hart rüberkommen, die Bemerkungen, sind für mich eine Möglichkeit, darüber zu reden, wie gesagt, was Sache ist, in der Hoffnung, dass man im Nachhinein besser versteht, was eine Depression genau beinhaltet. Nicht nur bei mir, sondern auch bei den Millionen anderen, die davon betroffen sind.
Sie haben die richtige Diagnose und damit auch das richtige Medikament erst Jahre nach dem Selbstmordversuch bekommen. Da war dann auch eine Ärztin, die sagte nicht, wird schon, und die sagte nicht, wir kriegen das gemeinsam hin, sondern sie sagte, die Kraft, die sie aufbringen, ihr Leben in den Griff zu kriegen, die finde ich bewundernswert.
Ja, ja.
Was hat diese Frau bewirkt?
Was diese Frau im Endeffekt bewirkt hat, kann ich eigentlich ganz kurz sagen. Sie hat mir gleich vom Anfang an vermittelt, ich nehme mir Zeit für sie und ich möchte gerne wissen, wie es ihnen geht, auch wenn es etwas länger dauert, wie die durchschnittliche Sprechstundezeit. Und jetzt hört sich das relativ einfach an. Was ist daran so besonders? Besonders ist, dass man als Patient tatsächlich vermittelt bekommt, okay, da gibt's jemand, der mich zuhört. Und das ist gar keine Selbstverständlichkeit. Komme ich wieder darauf zurück, das, was ich gerade gesagt habe, diese Einsamkeit, die mittlerweile schon so groß gewachsen ist, dass man der Meinung ist, keiner versteht mich und keiner kann mit mir reden. Ich war natürlich auch schon bei mehreren Ärzten, wobei eine Ärztin, überlegen Sie sich das mal, gesagt hat, nachdem ich ehrlich gesagt, aber ich bin für einen Zug gesprungen, dass sie die Hände hochgehoben hat und gemeint hat, ja, wie können Sie so etwas machen? Also dann lohnt sich es auch nicht weiter über Depressionen
zu sprechen. Gibt es keinen Arzt-Patienten-Gespräch?
Aber auch die Erfahrung gibt es. Oder ein Arzt, den ich gefragt habe, gibt es vielleicht einen Psycholog oder Psychiater, mit wem ich reden kann über das, was passiert ist. Und das 3-4 Monate, nachdem ich meine Beine verloren hatte und meinte, sind Sie jetzt noch immer nicht darüber hinweg? Ich meine, okay, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es dann tatsächlich einen Ärztin gibt oder einen Arzt, der sich Zeit nimmt und auch tatsächlich vermittelt, ich nehme mir Zeit, das ist alles, was man braucht. Das hört sich vielleicht ganz leicht und einfach an. Es ist tatsächlich so, weil es nimmt in diesem Moment die Einsamkeit, die Verzweiflung weg. Und erst wenn die Einsamkeit und die Verzweiflung weggenommen werden, kommt man dazu, über die tatsächlichen Probleme zu sprechen. Sprich, ein Angst- oder Panikattack oder eine Depression oder wie sind die miteinander verknüpft. Zuerst aber muss diese Barriere, diese Mauer von Verzweiflung weggenommen werden.
Dabei hilft aber auch ein Medikament, das Sie, glaube ich, wahrscheinlich lebenslang nehmen müssen.
Ja, ein Antidepressivum heißt das auf Deutsch.
Ja, und man glaubt, also eine Zeit lang hat man ja geglaubt, nur sprechen ist schon die Lösung. Es ist sicherlich ein großer Teil der Lösung, aber es gibt eben auch eine Chemie im Körper, die die Psyche auf Dunkel schaltet. Und das ist, glaube ich, auch immer noch nicht umfassend bekannt. Sie nehmen jetzt diese Antidepressiva. Ist das eine Art Sicherheitsnetz?
Ich war mal in Freiburg für eine Lesung und da sagte eine Psychiaterin zu mir, eine Depression ist eine Stoffwechselkrankheit. So einfach ist es. Okay, gut. Ob das so ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, bin kein Arzt. Was ich aber schon weiß, ist, dass es eine chemische Reaktion gibt im Kopf, die wieder richtig verknüpft werden kann mittels einem Medikament, sprich ein Antidepressivum. Und das macht das, wenn mir etwas passiert, wo bei, sag mal, gesunde Leute, nicht kranke Leute meinen würde, das ist ein Problem, wie gehe ich daran, was mache ich jetzt? Ich die gleiche Reaktion vorzeige. Ich sage jetzt auch, ich habe jetzt ein Problem. Wie gehe ich damit um? Was mache ich? Anstatt, dass ich sage, alles ist jetzt vorbei. Ich stürze so weit nach unten, ich kann nicht mehr bewegen. Ich kann nicht mehr bewegen. Ich komme hier nie mehr raus.
Dieses Medikament stützt.
Dieses Medikament stützt. So erfahre ich das auf jeden Fall. Mhm. Und nach 4-5 Jahren habe ich gemeint, okay, jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. Jetzt kann ich auch ohne dieses Medikament. Dann habe ich das wieder abgesetzt. Dann sind die Probleme haargenau zurückgekommen, wie sie vorher da waren. Und dann habe ich gemeint, ja, wieso jetzt? Weil ich habe doch verstanden, wie es funktioniert. Also für mich war das der Nachweis, dass ich tatsächlich dieses Medikament brauche. Mhm. Genauso wie jemand, der Insulin braucht, auch nicht nach 4-5 Jahren meint, okay, jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert, jetzt setze ich dieses Insulin mal ab.
Ermöglicht Ihnen dieses Medikament mit dem Leben gut umzugehen? Fängt es Sie auf? Was verdanken Sie diesem Medikament?
Was ich diesem Medikament verdanke, ist, dass ich jetzt, wenn ich im Supermarkt stehe und jemand kommt auf mich zu und fragt, wie geht es mir, dass ich einfach normal plaudern kann, ohne dass ich eine komplette Schweißausbruch, Angstattacke oder was auch immer bekomme. Wobei dieses Medikament, und das ist ganz wichtig, nicht betäubt. Es ist nicht, dass ich, wie zum Beispiel bei einem Beruhigungsmedikament, ich ein bisschen dieses, als hätte ich gleich 2 Gläser Rotwein hintereinander getrunken. Weil bis vor 20 Jahren gab es nur diese Möglichkeit, Beruhigungsmedikamente.
Es ist ja auch erstaunlich, ein Mensch, der Vorträge hält, wie jetzt im Radio mit ganz klarer Stimme mit mir spricht, der Lesungen hält und zugleich eine Angststörung hat. Das stelle ich mir auch nicht einfach vor, das zu lösen.
Ja, aber Sie sollen vielleicht auch nicht vergessen, ich meine, ich bin nicht gestern vor einen Zug gesprungen oder letzte Woche. Ja? Wir reden jetzt von 16 Jahren.
Also ich musste mir keine Sorgen machen, dass Sie heute Morgen eventuell noch schnell absagen.
Nein, das nicht. Aber was Sie nicht vergessen sollten oder was man nicht vergessen sollte, ist, dass die Angst und die Panikattacke, die sind tatsächlich da, nur kaum 10% im Vergleich zu wie es vorher war. Und wenn, das ist natürlich, das macht das Leben schon etwas leichter zu leben, wenn man in der Lage ist zu sagen, komm, wir gehen eine Tasse Kaffee trinken, dass ich dann auch tatsächlich mich da hinsetzen kann und eine Tasse Kaffee zu trinken, ohne jede 5 Minuten aufstehen zu müssen, mich entschuldigen, weil mir das Schweiß über den Stirn läuft.
Sie haben auf dieses Buch viele Reaktionen bekommen, werden eingeladen zu Vorträgen. Wer hört Ihnen zu? Wer kommt da? Wer schreibt Ihnen?
Das kann ich eigentlich erklären oder erzählen damit, ich bekomme relativ viele Rückmeldungen. Das ist, glaube ich, auch zurzeit mein größtes Problem. Ich bekomme zu viele Rückmeldungen. Ich bekomme so viele E-Mails, dass ich einfach nicht mehr nachkomme.
Also bitte nicht mehr schreiben, oder?
Naja, natürlich, Leute dürfen mich jederzeit schreiben, aber es ist wirklich viel. Zuerst Leute, die sagen, das ist noch am einfachsten. Victor, ich habe dein Buch gelesen, ich habe dich verstanden, ich gehe erneut auf der Suche nach Hilfe. Danke für deine Unterstützung. Toll, das freut mich, das ist okay. Leute, die sagen, Victor, ich habe dein Buch gelesen, ich habe ähnliche Probleme, und dann folgt eine meistens etwas längere Auseinandersetzung. Und dann die dritte Gruppe, damit hatte ich nie gerechnet, und das sind auch Leute, die sehr oft dabei sind bei Lesungen, Hinterbliebenen, Leute, die ein Freund oder ein Partner oder ein Kind verloren haben durch Suizid und jetzt Fragen haben und auf der Suche sind nach Antworten. Wieso hat mein Freund nie von seiner Depression erzählt? Wie hat mein Partner seine letzten Tage erlebt? Woran hat mein Kind gedacht, kurz bevor er sich das Leben genommen hat?
Sind das für Sie die schwierigsten Menschen, mit denen Sie umgehen müssen?
Das sind es sind nicht die schwierigsten Menschen, aber die schwierigste Frage. Die schwierigste Situation, auf jeden Fall. Eine niederländische Journalistin hat mal gesagt, erstaunt, es ist, als würde sie mit all diesen Leuten, die also nicht mehr da sind, unterwegs gewesen sein. Und sie sind als einzige Überlebende zurückgekommen. Mhm. Und jetzt wollen die wissen, was ist passiert unterwegs? Mhm. Wie war es? Gab es Angst? Gab es Ruhe? Und ich kann nur von mir aus erzählen. Aber das ist etwas, wo damit hatte ich am Anfang nicht gerechnet. Ich finde gleichzeitig auch Rückmeldungen, wo Leute sagen, weil ich jetzt ein Buch gelesen habe, glaube ich zu verstehen, wieso mein Kind sich damals dazu entschieden hat. Und das gibt mir eine bestimmte Ruhe.
Viktor Staudt ist unser Gast. Er hat einen Selbstmordversuch überlebt, ein Buch geschrieben über sein Leben jetzt ohne seine Beine. Und dieses Buch auch geschrieben, um Menschen, die möglicherweise an der Schwelle stehen, zu helfen. Es gibt in dem Buch auch ein Kapitel, das heißt Energie. Da steht der Satz drin, ich bin wieder da. Wie oft sagen Sie sich den tatsächlich?
Ganz ehrlich, ja, fast jeden Tag.
Schön.
Ja, ich glaube, ich brauche das auch noch immer. Ja. Und wie Sie gerade gesagt haben, das Buch habe ich geschrieben tatsächlich darum, dass ich immer meinte, es gibt viele Bücher, wo Leute ihre Depressionen beschreiben. Und vor allem auch, wie es denen wieder besser geht. Und das ist toll. Und die soll es auch geben. Das ist kein Zweifel. Bei mir aber geht es um eine Geschichte, nicht nur um eine Depression, aber auch habe ich diesen sogenannten letzten Schritt gemacht. Ja, ich war mal unter diesem Zug und bin jetzt wieder da. Und ich habe mir immer überlegt, im allerletzten Moment, wenn es nichts mehr gibt, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, wenn die Ärzte nichts mehr zu sagen haben, hätte ich mir damals auf jeden Fall diese Geschichte nochmal zur Kenntnis gezogen. Und natürlich kann ich nicht garantieren, dass ich mich anders entschieden hätte, aber ich hätte mir auf jeden Fall die Zeit genommen, diese Geschichte von diesem Typ, der da irgendwo die Beine verloren hat und dann jetzt anscheinend wieder funktioniert, ich hätte mir die Zeit genommen. Und es geht um extra Zeit, wenn man dabei ist, eine Entscheidung zu treffen zwischen Leben oder Sterben. Also dann gilt jede Sekunde als wertvoll und das möchte ich gerne bewirken.
Also auch ganz klar gemeint als Hilfsversuch für andere, die eigene Geschichte erzählen.
Ja, ich kann nicht von mir selber behaupten, dass ich Leute helfen kann, aber ich möchte auf jeden Fall einen Denkanstoß oder eine Alternative bieten, eine Alternative zum Suizid. Mhm.
Sie leben heute in Italien, in Bologna. Warum gerade da? Ist das Leben für Sie einfacher?
Das ist eine praktische Entscheidung quasi gewesen. Ich habe längere Zeit für einen Verlag gearbeitet, war öfters auf der Buchmesse in Bologna und habe dann herausgefunden, wie sehr rollstuhlfreundlich, mag ich wohl sagen, Italien ist, gesetzlich auch veranlagt.
Tatsächlich, besser als die Niederlande
oder
Deutschland?
Oh ja, schon wesentlich besser als Niederlande, das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber auch besser wie in Deutschland. Und habe dann irgendwie die Entscheidung getroffen, jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo eine Zwei-Zimmer-Wohnung finden könnte oder was auch immer. Und dann schaue ich mal, wie das funktioniert. Und dazu kommt, das muss ich auch ehrlich gestehen, als Kind, da war ich relativ klein, 5, 6 Jahre alt, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich war mit meinen Eltern 2-mal hintereinander Sommerurlaub in Italien und die Leute waren immer sehr nett zu mir. Und das ist vielleicht auch die südliche Freundlichkeit, aber das bin ich nie vergessen. Ich weiß noch ganz genau, das erste Mal, als ich, sag mal, fast 40 Jahre später wieder vor Ort war, wo ich als kleiner Bub mal spaziert habe über den Strand, dann war ich ganz emotional, weil irgendwie habe ich die Wärme wieder gespürt. Und jedes Mal, wenn ich Italienisch höre, ja, dann geht es mir ein kleines bisschen besser. Man sagt manchmal, schlechte Erfahrungen aus dem Jugend hinterfolgen einem das ganze Leben, aber das gilt auch für gute Erfahrungen.
Das ist doch auch gut zu wissen. Sie sind ein sportlicher Mensch, immer gewesen. Sie sind auch noch ein sportlicher Mensch im Rollstuhl. Sie schwimmen fast jeden Tag. Was bedeutet Ihnen das Schwimmen?
Absolute Freiheit. Schwimmen ist für mich der Moment am Tag, dass ich ohne meinen Rollstuhl mich komplett frei bewegen kann. Bitte nicht falsch verstehen, mit meinem Rollstuhl habe ich mich mittlerweile anbefreundet. Gemeinsam reisen wir über die halbe Welt, glaube ich. Und ohne meinen Rollstuhl würde ich keinen Schritt vorankommen. So, mittlerweile sind wir beste Freunde. Das war am Anfang mal anders. Aber Schwimmen, und das versteht mein Rollstuhl auch, es bietet mir die absolute Freiheit, weil ich mich einfach total frei, körperlich frei bewegen kann. Und mein Rollstuhl wartet auf mich dann am Rand vom Becken, damit ich wieder rauskomme.
Darf ich ganz offen fragen, ob Sie manchmal vom Joggen träumen?
Am Anfang habe ich da sehr oft davon geträumt, ja. Und komischerweise, nicht so sehr vom Joggen, aber ich träume noch immer, dass ich gehe. Und anscheinend geht es andere Rollstuhlfahrer genau so. Wie das genau verknüpft ist im Kopf, weiß ich nicht, aber anscheinend ist es eine Erinnerung, die man nie los wird.
Zugleich ist ja die eigene Geschichte ein Beruf geworden. Sie haben das Buch geschrieben, Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, andere vom letzten Schritt abzuhalten. Sie halten Vorträge. Wie gehen Sie damit um, dass diese eigene Geschichte Ihnen ja womöglich vielleicht auch mal die Gegenwart schwerer macht, weil Sie ständig zurückguckt auf diesen einen Tag, den immer im Blick? Macht es das nicht manchmal schwerer?
Oh, das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht. Natürlich, das Buch habe ich aus freier Wahl geschrieben. Bitte nicht falsch verstehen. Und das alles, was danach passiert ist, Ja, natürlich freut man sich darauf, wenn seine Geschichte, sprich mein Buch, gut ankommt. Klar, ohne weiteres. Es ist manchmal aber auch etwas viel, weil, wie gesagt, ich werde eingeladen, wie Sie es aber auch schon erwähnt haben. Es gibt diese Menge an E-Mails. Und ich bin überzeugt davon, es ist nicht, weil ich jetzt so ein besonders gutes Buch geschrieben habe vielleicht, aber es geht darum, dass es dieses Bedarf gibt in der Gesellschaft, zu reden über Themen wie Depressionen und Suizidgedanken. Und das ist gar nicht so einfach. Wo kann man, ich sag mal, locker und einfach und ohne Scham darüber sprechen?
Das heißt,
heutzutage,
auch Sie müssen immer zurückschauen, ne? Für andere.
Es geht darum, dass das, ich fühle vielleicht eine bestimmte Lücke, die es bis jetzt gab. Und Leute trauen sich, mit mir über deren ihre Probleme zu sprechen. Und da gibt es ja kaum Alternative. Und das macht, dass man mich fragt und dass ich angesprochen werde. Und ich mache das gerne, auf jeden Fall. Es kostet aber schon einiges an Energie, selbstverständlich. Ja.
Ich kann die Depression kontrollieren. Sie kontrolliert nicht mehr mich, steht auch in Ihrem Buch. Das ist ja ein aktives Fazit, erzählt von selber tun. Sie kontrolliert nicht mehr mich, ich kann das machen. Wie sehen Sie denn die Zukunft oder planen Sie immer nur jeden einzelnen Tag?
Nein, ich weiß nicht genau, wie ich das sehen soll. Ich habe mir das auch mal überlegt. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Ich meine, ich könnte mich vorstellen, dass Leute, die mich nicht kennen und mich vielleicht mal gesehen haben im Fernsehen oder jetzt hören im Radio und denken, oh, der Mann hat das unter Kontrolle, lebt in Italien, reist ein bisschen hin und her, das ist alles gar nicht so schlecht. Das ist auch gar nicht so schlecht. Aber die Depression ist da, meine Vergangenheit ist da, meine Schmerzen sind da und ich brauche sicher kein Mitleid. Aber es ist nicht so einfach, wie es manchmal ansieht. Und ich habe auch manchmal so meine Zweifel. Was mir sehr viel gut tut, ich gebe Nachhilfe, Deutsch und Englisch in Italien, Erwachsene und Kinder. Und dafür habe ich eigentlich kaum Zeit. Aber egal, was kommt, das hat bei mir immer erste Priorität. Und ich hoffe, das kann ich noch sehr lange machen.
Viktor Staudt hat als einen der letzten Sätze in seinem Buch geschrieben, ich habe beschlossen, den Tod abzuwarten, statt ihn zu suchen. Ich war froh, diesen Satz zu lesen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass das so bleibt, Herr Staudt, und bedanke mich.
Und dass es noch lange dauert.
Ja, und dass es vor allen Dingen lange dauert. Und ich freue mich, dass wir in diesem Gespräch auch nochmal gelacht haben. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Das Buch von Viktor Staudt heißt Die Geschichte meines Selbstmords und wie ich das Leben wiederfand und ist bei Drömer erschienen. Morgen besucht uns in unserer Sendung Poppy Anderson. Sie schreibt Liebesromane und veröffentlicht sie selbst sehr erfolgreich im Internet, ist Self-Publisherin. Hier im Programm von Deutschlandradio Kultur gleich die Nachrichten, dann die Lesart. Ich bin Ulrike Timm. Schönen Tag noch. Tschüss.
It's in my blood, it's in my water. You tried to tame me from the start. With that deadness in your eye, flash your flesh, desperate for me to rise. With a silver crystal arm, how well you used to know how to shine. In a place left safe from harm, but I had been blessed with a wild mind. You can be every little thing you want nobody to know, and you can try to drown out the street below, and you can call. Silver crystal arm.
chased their safer heart. I had been blessed with a wilder mind. You can be every little thing you want nobody to know. And you can try to drown out the street below. And you can call.
Deutschlandradio Kultur.
Heute. Deutschland investiert in China.
Kommen Sie mit nach China, da gibt es riesige Märkte. Da müssen wir uns etablieren oder wir müssen uns von Aldi und Lidl weiter erpressen lassen.
Und China investiert in Deutschland.
Je mehr China in Richtung Hochtechnologie sich entwickelt, umso enger wird die Verflechtung werden zwischen der deutschen und der chinesischen Volkswirtschaften.
Einige sehen das als große Chance, wie der baden-württembergische Unternehmer Karl Schlecht.
Also Heuschrecken ist völlig falsch. Nein, die Chinesen, die suchen Beispiele, von denen sie lernen können, wo sie gewinnen können.
Andere hingegen machen sich Sorgen, wie viele brandenburgische Landwirte.
Das ist für uns eine Schwierigkeit, dass dann natürlich wieder mit frischem Geld von außerhalb uns Konkurrenz um Flächen gemacht wird. Und das macht es für uns einfach schwieriger zu wirtschaften.
China Ante Portas. Wie das Reich der Mitte in Deutschland investiert. Heute im Länderreport 13.30 Uhr.
Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio. 10 Uhr. Die Nachrichten.
Mit Axel Flemming. Guten Tag. Syrien-Einsatz. Bundeswehr verabschiedet erste Flugzeuge. Koalitionskrach in Berlin. CDU greift SPD-Bürgermeister scharf an. Diskussion um Flüchtlinge. Entwicklungsminister fordert mehr Nothilfe in Herkunftsstaaten. Familienministerin für Kontingente. Die Wettertendenz: Nebel, nur vereinzelt Sonne, Höchsttemperaturen 0 bis 10 Grad. Der Berliner evangelische Bischof Dröge hat kritisiert, dass beim Syrien-Einsatz der Bundeswehr viele Fragen noch ungeklärt sind. Dazu zähle, was Ziel des Einsatzes sei, ob der Islamische Staat tatsächlich militärisch geschwächt werden könne und ob sich ein Friedenskonzept für die Zeit danach abzeichne. Zur Stunde wird im schleswig-holsteinischen Jagel ein Luftwaffengeschwader der Bundeswehr in den Syrien-Einsatz verabschiedet. Ein Tankflugzeug startet in Nordrhein-Westfalen. Aus Bonn, Jörg Sauerwein.
Für die 15 in Köln stationierten Soldaten an Bord des A310 findet Weihnachten in diesem Jahr in der Türkei statt. Zusammen mit zwei Tornados aus dem schleswig-holsteinischen Jagel und einer weiteren Passagiermaschine geht es über Österreich und Ungarn Richtung Südosten. Dabei wird das Tankflugzeug schon zum ersten Mal zum Einsatz kommen, denn die beiden Tornados werden unterwegs in der Luft einmal tanken müssen, bis sie im türkischen Incirlik ankommen. Von dort aus soll der Airbus dann nicht nur die Deutschen, sondern auch Flugzeuge von Verbündeten betanken. Die Tornados sollen dagegen mit ihren Aufklärungsflügen erst im Januar beginnen.
Die in Berlin mitregierende CDU hat das Vorgehen des regierenden Bürgermeisters Müller, SPD, gegen den Flüchtlingsamtschef Allert vor seinem Rücktritt scharf kritisiert. Nach dem Rücktritt des Chefs des Landesamts für Gesundheit und Soziales diskutiert das Abgeordnetenhaus heute über die Flüchtlingspolitik in Berlin. Holger Hansen.
Eine öffentliche Hinrichtung sei kein guter Stil, sagte Fraktionsvize Stefan Evers. Die Grünen kritisierten, der Rückzug Allerts sei nur ein Bauernopfer. Ob das reiche, um die humanitäre Katastrophe in den Griff zu bekommen, müsse sich erst zeigen, sagte Fraktionschefin Ramona Popp. Nacht für Nacht drängen sich hunderte Flüchtlinge vor dem Amt mitten in Berlin, um am Morgen zur Registrierung oder für weitere Bescheinigungen vorgelassen zu werden. Die meisten gehen unverrichteter Dinge und müssen erneut anstehen. Weder für medizinische Hilfe noch für sanitäre Einrichtungen oder geheizte Warteplätze ist ausreichend gesorgt, kritisieren die Helfer vor Ort. Ob sich die Zustände nach dem Rücktritt des Behördenchefs kurzfristig bessern können, ist fraglich. Die Organisation soll erst noch im neu zu gründenden Landesamt für Flüchtlingsfragen gestrafft werden.
Entwicklungshilfeminister Müller hat gefordert, Flüchtlingen in deren Herkunftsländern mehr zu helfen. Die Europäische Union müsse das für alle Mitgliedsländer zur Pflichtaufgabe machen, sagte der CSU-Politiker vor einem Treffen mit seinen Kollegen in Luxemburg. Alex Krämer.
Was die Rolle der Europäischen Union bei der Flüchtlingshilfe angeht, fällt Müller ein ziemlich verheerendes Urteil. Die Menschen hungern, die Kinder sterben in den Lagern, so der CSU-Entwicklungshilfeminister im ZDF-Morgenmagazin, und die EU sei nicht in der Lage, angemessen zu reagieren. Deutschland und Frankreich gehen voran, geben viel Geld, sagt der Minister, das reiche aber nicht. Besonders in der Pflicht seien Länder, die wenig oder gar keine Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Sie müssten in einen Fonds einzahlen, damit den Menschen wenigstens vor Ort ein Überleben gesichert werden könne. Die bisher freiwillige Beteiligung an der Nothilfe für Flüchtlinge müsse verpflichtend werden, sagt Müller. Er halte es für richtig, sie künftig aus dem gemeinsamen Haushalt der EU zu finanzieren. Das hätte zur Folge, dass automatisch alle 28 Mitgliedsländer an den Kosten beteiligt werden.
Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig wirbt dafür, die Zuwanderung von Flüchtlingen besser zu steuern. Sie forderte europaweit geltende Kontingente, die nicht mit starren Obergrenzen zu vergleichen seien. Die Bundesfamilienministerin sagte vor Beginn des SPD-Bundesparteitags im Deutschlandfunk:
Wir hätten über die Kontingentlösung die Möglichkeit, Leute sozusagen sicherer und viel geordneter nach Europa zu bringen, auch nach Deutschland. Wir könnten uns besser vorbereiten. Und deswegen bin ich eine Verfechterin der Kontingentlösung, weil wir über Kontingente mit zum Beispiel der Hilfsorganisation UNHCR ganz gezielt auch sagen könnten, wir kümmern uns zunächst um die, die den größten Schutz brauchen. Und das sind zum Beispiel die Kinder.
Beim Klimagipfel in Paris ringen die Vertreter von 196 Staaten weiter um den Text für das Abschlussdokument. Es geht darum, wie die Länder verhindern können, dass sich die Durchschnittstemperaturen auf der Erde weiter erhöhen. Aus Paris, Werner Eckert.
In allen wesentlichen Punkten müssen noch Kompromisse gefunden werden. Am frühen Nachmittag will der Konferenzpräsident Frankreichs Außenminister Laurent Fabius dann einen neuen Textentwurf liefern, der dann nahe am Abkommen sein soll. Bislang ist Fabius Verhandlungsstrategie aufgegangen. Streit gibt es aber weiter um klare Zielvorgaben für einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, um die Verschärfung und Überprüfung der Klimaschutzziele der Staaten und um langfristige Finanzzusagen. Umweltministerin Barbara Hendricks verlangt noch stärkere Anstrengungen. Im Plenum machten sich auch Sprecher der EU für mehr Klimaschutz, bessere Kontrollen und schnellere Verschärfungen stark.
Die Nobelpreise werden heute am Todestag des Preisstifters und Dynamiterfinders Alfred Nobel feierlich verliehen. In Stockholm überreicht Schwedens König Carl Gustaf die Auszeichnung in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaftswissenschaft und Literatur. In Norwegens Hauptstadt Oslo bekommt das tunesische Quartett für den nationalen Dialog den Friedensnobelpreis 2015 für seine Demokratiebemühungen. Dazu sagte der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Stresser im Deutschlandradio Kultur.
Ich glaube, in diesem Jahr ist das an das Dialogquartett ein ganz, ganz wichtiges Signal. Nämlich ein Signal, dass nach einem solchen Aufbruch, der, wie Sie zu Recht sagen, nicht in allen Regionen des arabischen Frühlings auch das gebracht hat, was viele erwartet und auch erhofft haben, ist ein wirklich wichtiges Signal. Gerade auch jetzt, weil ja in Tunesien auch wieder Unruhen entstehen, weil es nicht schnell genug geht, weil es nicht gründlich genug geht. Ich hoffe, dass dieser Nobelpreis nochmal auch für die tunesische Gesellschaft ein klares Signal ist. Sie ist auf dem richtigen Weg und die internationale Gemeinschaft sieht das.
Das Wetter. In der Mitte und im Süden gibt es häufig Nebel und Hochnebel. Wenn vereinzelt die Sonne durchbricht, dann steigen die Temperaturen auf 7 bis 10 Grad. Bei Dauernebel kreisen sie nur um den Gefrierpunkt.
Deutschlandradio Kultur. Lesart.
mit Andrea Gerg. Herzlich willkommen. Die Griechenland-Krise aus der Sicht eines einzelnen Euro hat der ehemalige FDP-Politiker Yorgos Chatzimarkakis in seinem Tagebuch eines griechischen Euro beschrieben. Heute ist er unser Gast und erzählt uns sicher auch von seinen Plänen in Kreta, ein Ruhestandsparadies für Deutsche und Österreicher aufzubauen. Die musikalische Eröffnung übernimmt der britische Folkmusiker Richard Thompson mit einer Hommage an Long John Silver.
Silver, he was on me like a rush. I gave him my trust, I gave him my cash. Should've known better, should've known from the start. There's nothing but black in a pirate's heart. Should've known better, should've known from the start. There's nothing but black in a pirate's heart. I said, Long John Silver, Long John Silver, don't bet your shirt on Long John Silver. Long John Silver, Long John Silver, don't bet your shirt on Long John Silver. Long John Silver, he's good with numbers. He makes hay while other folks slumber. Give me the brass and he keeps all the best. The better to feather his pretty little nest. Give me the brass and he keeps all the best. The better to feather his pretty little nest.
Regelmäßig werfen wir in der Lesart einen Blick auf die Bestsellerlisten. Heute hat Kolja Mensing aus der Literaturredaktion auf der Spiegel-Sachbuchliste einen Titel verortet, der erst im November erschienen ist und jetzt schon auf Platz 10 prangt. Geschrieben hat das Buch Dorothee Achenbach, die Frau des inhaftierten Kunstberaters Helga Achenbach. Und es heißt, meine Wäsche kennt jetzt jeder. Was wird denn da für Wäsche gewaschen, Kolja?
Naja, es ist natürlich die Wäsche von Dorothee Achenbach erstmal. Und dass jeder diese Wäsche kennt, das ist eigentlich erstmal Unsinn. Also Fakt ist, nachdem ihr Mann im Juni 2014 verhaftet worden ist wegen Betrugs, gab es also bei Achenbachs eine Hausdurchsuchung. Und zum Schrecken von Dorothee Achenbach haben die Polizisten eben auch in ihren Wäscheschubladen gewühlt. Und dieses ja ironisch leicht abgefederte Erschrecken, das ist dann gewissermaßen das Leitmotiv, das dieses Buch zusammenhält. Also die Dorothee Achenbach erzählt, wie in dem Jahr zwischen der Verhaftung ihres Mannes und seiner Verurteilung im Frühjahr 2015 so die harte Realität der Strafverfolgung einbricht in diese gemütlich ausgepolsterte Unternehmergattin-Idylle. Da steht dann ständig der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Das schöne Eigenheim muss verkauft werden. Und ganz schlimm, die Designerkleider müssen in den Second-Hand-Shop getragen werden, um den nächsten Einkauf im Supermarkt zu bezahlen.
Das klingt so nach dem klassischen Selbstenthüllungsbuch. Ist es deshalb auf die Bestsellerliste gekommen?
Naja, also so wie Dorothee Achenbach sich darstellt, könnte sie eigentlich eine Figur aus einem Roman aus dem 19. Jahrhundert sein. Also so eine Ehefrau, die von dem Mann, den sie liebt, in ein gesellschaftliches Absturzdrama verwickelt wird. Das ist ja eigentlich ein klassischer bürgerlicher Konflikt, den man vor 150 Jahren jetzt vielleicht bei Tolstoi oder bei Flaubert gefunden hätte. Und ich glaube, dass Dorothee Achenbachs Buch nun gerade deshalb so erfolgreich ist, weil sie diesen Konflikt in ihrem Buch nun herunterbricht auf das zeitgemäße Format einer Reality-Show, wie man sie aus dem Privatfernsehen so kennt. Erst ärgert sie sich kräftig über ihren Mann, der ja nicht nur die Existenzgrundlage der Familie zerstört hat, sondern sie obendrein auch noch häufig mit anderen Frauen betrogen hat. Und dann macht sie halt Frieden mit ihm und mit der Situation, um so am Ende als treue Gattin neben dem Gefängnisinsassen zu stehen. Und okay, das alles muss natürlich in der Öffentlichkeit dargestellt, inszeniert werden. Das ist so das Diktum des Privatfernsehens, das eben auch in dieses Promi-Segment auf dem Sachbuchmarkt hineinragt heute. Und damit erklärt sich dann eigentlich der Titel auch erst richtig. Die schmutzige Wäsche, die in der Familie Achenbach gewaschen wird, die kennt nämlich erst nach diesem Buch wirklich jeder.
Muss man das lesen, das Buch?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Diese Promi-Bücher sind natürlich vollkommen überflüssig. Aber es gibt so ein, zwei richtig fiese Gemeinheiten. Die haben mir dann doch großen Spaß gemacht. Eine erzähle ich. Dorothee Achenbach berichtet, dass ihr Mann im Gefängnis einen Malkurs macht. Also ausgerechnet der größte, erfolgreichste Kunstberater Deutschland macht einen Malkurs im Gefängnis. Und leider, das merkt sie süffisant an, sind seine Bilder ganz furchtbar.
Kolja Mensing über Dorothee Achenbachs Sachbuch Meine Wäsche kennt jetzt jeder, erschienen beim Droste Verlag zum Preis von 16,99 Euro und auf Platz 10 der Bestsellerliste.
You don't have to put on the red light.
Roxanne, ein Popklassiker von Police. In seinem Tagebuch eines griechischen Euro schickt der frühere FDP-Politiker Yorgos Chatzimarkakis eine Münze auf Reisen. 2001 erblickt sie das Licht der Welt in einer staatlichen Münzprägeanstalt in Athen, kommt ordentlich rum auf der Welt und am Ende kehrt sie zurück in die Heimat und endet dort eingeklemmt in einer Felsspalte auf einer griechischen Insel. Heute ist Yorgos Chatzimarkakis unser Gast in der Lesart und ich bin mit ihm in einem Studio in Brüssel verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen aus Brüssel.
Herr Chatzimarkakis, Sie waren ja 10 Jahre von 2004 bis 2014 Europaabgeordneter der FDP, sind aber schon 2013 aus der Partei ausgetreten. Sie waren auch griechischer Ehrenbotschafter. Heute erreichen wir Sie in Brüssel. Was machen Sie da eigentlich noch?
Also ich baue gerade Seniorendörfer für Deutschsprachige auf Kreta. Und Brüssel ist ein guter Hub, sagen wir es mal so. Eine Stadt, von der aus man sehr gut die Dinge erreicht.
Über diese Residenz sprechen wir später nochmal. Jetzt wollte ich Sie erstmal fragen, wie es eigentlich kam, dass Sie vom Politiker sozusagen zum Schriftsteller wurden. Wie kam es, dass Sie dieses Buch geschrieben haben?
Also ich hatte zwei Großväter. Der griechische Großvater, der hat mich immer so in Richtung Politik gedrängt, ohne selber Politiker zu sein. Der deutsche Großvater war ein Literaturfresser, der hat sehr viel gelesen und der hat mir immer nahegelegt, doch zu schreiben. Und nachdem die politische Karriere, ja, sich dem Ende zuneigte, habe ich die andere Sehnsucht in mir, die der Großvater geweckt hat, entdeckt und habe sie umgesetzt.
Man hat ja oft das Gefühl, dass eigentlich kaum noch jemand was über diese ganze Euro- und Griechenland-Krise hören will. Aber Sie erklären das sehr anschaulich. Selbst jemand, der sich schwer tut mit so Wirtschaftsthemen wie ich, versteht das dann gut. Wem wollten Sie denn das erklären? Wen hatten Sie da so vor Augen beim Schreiben?
Genau das war mein Anliegen. Den meisten Menschen, die zwar diese Krise sehen und irgendwann auch ja wirklich die Nase voll hatten von dieser Euro-Krise und der Griechenland-Krise, aber dennoch nicht verstanden haben, warum ist das so? Warum kriegen die Griechen das nicht hin? Warum erpresst der Schäuble den Varoufakis? All das muss erklärt werden und ich bin Deutsch-Grieche. Ich bin in beiden Kontexten groß geworden. Ich habe irgendwann als Jugendlicher gesagt, ich bin nicht Deutscher, ich bin nicht Grieche, ich bin Europäer. Hab dann an diesem Europa gebastelt, mitgebastelt und plötzlich kam diese deutsch-griechische Superkrise, die mich erschüttert hat. Und ich habe selber sehr viel Dinge erfahren während dieser Krise, aus deutscher Sicht, aus griechischer Sicht, wo ich immer gemerkt habe, die andere Seite versteht das nicht. Und ich habe hier versucht, eine Münze sprechen zu lassen, die ja naiv ist und die Welt ganz naiv als Münze entdeckt. Und die Münze erklärt den einen oder anderen Problem und Sachzusammenhang, warum wir in diese Krise geschlittert sind.
Sie finden ja am Ende ein sehr schönes Bild, finde ich. Da landet dieser Euro bei so einem Wiedergänger von Yannis Varoufakis. Der wirft dann diese Münze in die Luft, weil er sich weder jetzt für noch gegen den Grexit entscheiden kann. Und dann landet diese Münze eben in einer Felsspalte, wo sie gar nicht auf irgendeine Seite umkippen kann. Halten Sie die Situation auch tatsächlich für so unentscheidbar?
Sie ist in der Tat unentscheidbar. Rein ökonomisch gibt es gute Argumente für beide Seiten. Letztendlich war es ja eine politische Entscheidung, die auch noch mal im Sommer diesen Jahres dazu führte, dass ja die Staats- und Regierungschefs ja über eine Nacht hinaus bis in den nächsten Tag hinein verhandelten. Und ehrlich gesagt, es hat sich an der eigentlichen Grundproblematik nichts geändert. Es zeigt nur, dass es eben ein Politikum geworden ist. Und leider ist es noch nicht entschieden. Es wäre schön, wenn die Griechen ihren Frieden finden könnten mit dem Euro. Sie werden es nicht, weil ihr Staat leider nicht reformfähig ist, so wie er jetzt da ist. Aber in Deutschland man immer noch der Glaube vorherrscht, man kann so einen Staat reformieren. Diesen leider nicht.
Ihr Euro, der träumt ja dann noch davon, dass die Menschen irgendwann das Wesentliche sehen sollten. Was wäre das denn?
Ja, das Wesentliche, das haben wir in Europa nicht mehr im Blick. Also seit dem jungen Aydan Kurdi, der auf türkischer Seite gestorben ist, auf der Flucht aus Syrien, sind mittlerweile, glaube ich, 87 weitere Kinder ertrunken. Das ist das Wesentliche. Und wir debattieren über Obergrenzen, Untergrenzen. Wir leisten uns eine Europäische Union, die letztendlich nichts geregelt kriegt. Und das ist so ein bisschen das Wesentliche, was leider nicht mehr gesehen wird. Die Mittelschicht, die mittlere Schicht, die in Griechenland abgestürzt ist, die es gar nicht mehr gibt. Die wenigen Superreichen, die immer mehr Macht bekommen. All das sind Dinge, die eigentlich das Wesentliche sind, aber in den Medien nicht beschrieben werden, von den Politikern kaum gesehen werden und letztendlich von der Literatur aufgegriffen werden müssen.
Und es wird ja sogar diese Flüchtlingskrise instrumentalisiert, wenn da zum Beispiel von Griechenland jetzt verlangt wird, diese Hotspots einzurichten. Liegt da auch für Griechenland wiederum eine Chance drin?
Naja, die Tatsache, dass die Europäische Union den Griechen quasi Frontex, also die Grenzsicherung, die europäische Grenzsicherung aufdrängen musste und es dazu sehr lange brauchte, zeigt doch die Problematik, die wir in Europa haben, dass das System gar nicht funktioniert. Mhm. Griechenland wurde erpresst letzte Woche, aus dem Schengen-System zu fliegen, wenn sie jetzt nicht Frontex zulassen. Hätte man alles früher haben können? Ich bin selber als 10-jähriger Europaabgeordneter manchmal überrascht, wie wenig letztendlich dann doch kontrolliert wird, wie wenig klappt, wie sehr wir hier eine Vision Europa leben, die eigentlich tägliche Umsetzung bräuchte, aber letztendlich sich immer noch in einer Idee, die immer grauer wird, die immer durchsichtiger wird und irgendwann nicht mehr da ist, zu einer Idee, eine Idee bleibt, leider.
Yorgos Chatzimarkakis, wir sprechen gleich noch weiter nach dieser Musik von Edgar Delest.
Chez lui, à petits pas, trace la route, ne s'arrête pas. Il cherche sans doute à se mêler de toi. L'amour est un enfant sans médaille, sans nom, sans papier, sans mémoire et sans pensée. Se laisse embrasser mais continue de partir. Ne veut être à personne, mais s'oublier, se jette dans tes bras, tout ébouriffé. Le reconnaîtras-tu s'il se fait coiffer? La 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 la. L'amour est un enfant mal poli qui tire la langue et nous marche sur les pieds. S'enfuit en courant parce qu'on l'a ordonné. Et à cet instant, c'est pas dire je t'aime, et pourtant, avec sa mandoline, la 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 la. L'amour est un enfant de bohème, il sort de chez lui à petits pas, s'en va sur les collines, ne s'arrête pas. Et reviens vite quand on ne l'attend pas. Yeah, yeah, yeah.
Eine Hommage à Carmen war das mit der französischen Gruppe Edgar Delest. Unser Gast in der Lesart ist heute der frühere FDP-Politiker Yorgos Chatzimarkakis, der nicht nur Bücher schreibt wie das Tagebuch eines griechischen Euros, sondern, Herr Chatzimarkakis, Sie sind ja auch, haben Sie schon gesagt, jetzt Unternehmer auf Kreta. Das ist die Heimatinsel Ihrer Eltern. Da arbeiten Sie an einem Projekt, das auch für uns interessant klingt, ein Rentnerparadies für Österreicher und Deutsche. Das müssen Sie uns erklären. Wie sieht das aus?
Es geht um Deutschsprachige insgesamt, weil es ein deutschsprachiges Projekt ist, also auch offen für Deutsch-Belgier, Holländer, Luxemburger. Es geht darum, dass ca. 1000 Menschen ein neues Heim finden, vorwiegend in der Winterzeit. Wir erleben ja jetzt, dass die Babyboomer-Generation in Rente geht, dass die Kapazitäten viel zu eng, viel zu klein sind in Europa, in Deutschland. Und dass wir zumindest im Winter natürlich auch das Mittelmeer genießen können. Wir haben ein Projekt vor in der sonnengeflutetsten Region Griechenlands, das ist Ostkreta. Und dort wollen wir mit ca. 450 Menschen, die Personal sind, Pflegekräfte auch sind, ein solches ist kein Rentnerparadies, sondern es ist wirklich ein Dorf, wo man die schönste Zeit seines Lebens, nämlich den dritten Teil seines Lebens, so lebt, dass man Cretan Flow, so nennen wir das, erlebt. Cretan Flow leitet sich ab von dem Flow-Konzept des amerikanisch-ungarischen Psychoanalytikers Csikszentmihalyi. Das ist das Glücksempfinden. Flow empfindet ein Kind beim Spielen, und Cretan Flow, dazu gehört die Umgebung, dazu gehört, dass man das machen kann, was man gerne machen möchte. Man war Metzger im Leben, man kann in diesem Dorf als Metzger weiterarbeiten, solange man will. Oder man wollte immer Violine lernen und hat das nie geschafft, und bei uns kann man das lernen. Also Cretan Flow als die zentrale Leitmelodie unseres Seniorendorfes, das Geras heißen wird.
Wenn Sie da jetzt so als Unternehmer auftauchen, kriegen Sie ja auch mit, wie die Stimmung unter den Leuten da ist, unter Handwerkern und so weiter. Wie erleben denn die Menschen in Griechenland ihren Alltag? Was für Probleme haben Sie jetzt konkret?
Na, die Probleme haben 2010 in verschärfter Form begonnen. Die Bankenkrise hat dazu geführt, dass Kredite nicht mehr gezahlt wurden, nicht mehr zurückgezahlt wurden. Häuser wurden versteigert. Also der Absturz der Mittelschicht ist schon ein großes Thema. Und dann gab es eine große Empörung, das ging vielleicht bis 2013, 2014. Dann kam die große Angst, dass der Brexit kommt. Mittlerweile ist das alles einer Gleichgültigkeit gewichen. Man fügt sich so in sein Schicksal. Man sagt sich, selbst die linke Regierung, die wir ja gewählt haben, um dieser Politik ein Ende zu setzen, die hat uns da nicht rausgeholt. Die Leute sind resigniert, haben vieles auch aufgegeben. Und die jungen Leute wandern ab. Ich persönlich bilde ja jetzt auch junge Leute für unser Seniorendorf aus. Also die kommen nach Deutschland, werden zu Pflegekräften und gehen dann wieder in unsere Projekte zurück. So wie mein Vater das gemacht hat, der ja auch ausgewandert ist. So eine Welle steht uns wieder bevor.
Was bekommen Sie denn da auf Kreta auch von den Flüchtlingen mit?
Einiges. Kreta ist ein Anlaufpunkt für viele, viele Flüchtlinge aus Afrika. Also nicht so sehr über die Türkei-Route, die dann in die Balkanroute mündet, sondern aus Afrika direkt, so wie Lampedusa. Auch meine Heimatstadt Ierapetra hat schon mehrfach Schiffe aufnehmen müssen, dürfen. Man kann das sehen, wie man will. Und die Leute werden teilweise in Dörfern untergebracht, verlassen sind. Die beteiligen sich in der Gesellschaft. Also mein Vater hat dann irgendwann nicht mehr von Pavlo dem Albaner erzählt, der seine Zitronen pflückt und seine Apfelsinen, sondern sagte, da ist jetzt der Mohammed, der ist aus Pakistan. Der schien sehr zufrieden mit dem. Also es ist, wie in Deutschland auch, eine Teilintegration in den Arbeitsprozess. Aber natürlich sind auch Ängste da, was passiert. Die Griechen sind christlich-orthodox. Auch die haben Angst vor der Islamisierung.
Mm. Sammeln Sie da auch eigentlich auch schon wieder Stoff für ein neues Buch?
Ja, selbstverständlich. Es gibt zwei Projekte, die ich jetzt schon in der Weihnachtszeit auch umsetzen werde. Das eine und das andere ist nochmal, also das eine ist der Stoff des Plagiats. Der Stoff des Verlustes der Doktorarbeit.
Da haben Sie ein Hörbuch in Arbeit, habe ich gelesen.
Exakt, da plane ich ein Hörbuch, beziehungsweise sogar ein Hörspiel, wo diese Psychologie, was passiert eigentlich mit einem, der plötzlich Objekt einer, ja, wenn man so will, Hexenjagd wird, das soll dargestellt werden. Das andere Projekt ist etwas größerer Natur. Da geht es nochmal um die Krisenjahre des Euro, diesmal aber eher aus Berliner Sicht. Was ist eigentlich in Berlin gelaufen? Dieses Buch wird Spreeathen heißen.
Jetzt, um nochmal auf das Buch, was Sie jetzt veröffentlicht hatten, zurückzukommen. Das ist ja in einem sehr speziellen Verlag erschienen, der Größenwahnverlag aus Frankfurt. Der ist nach einem ganz bekannten Lokal im Frankfurter Nordend benannt, der aus der eher linksgrünen Bewegung entstanden ist. Wie passt das denn zu einem ehemaligen FDPler?
Ja, ich arbeite auch gerne mit Bodo Ramelow zusammen. Ich fahre jetzt nach Thüringen, weil Bodo Ramelow sich bereit erklärt hat, junge Griechen auszubilden. Also der Größenwahn Verlag wird geleitet von Sevastos Samsunis. Das ist ein Deutsch-Grieche oder ein griechischer Deutscher. Und der hat im Größenwahn Café gearbeitet. Irgendwann feierten die Jubiläum und dann hat er den Verlag gegründet, um die Jubiläumsausgabe sozusagen zu verlegen. So kam das und deswegen der Name. Ich bin zu dem Verlag ganz bewusst gegangen, weil Herr Samsunis sich um die kleine deutsch-griechische Literaturszene bemüht. Man hätte auch zum großen Verlag gehen können, aber ich fand es gut, bei einem kleinen Verlag zu sein. Es sind kleinere Wege vielleicht und auf der Frankfurter Buchmesse ist man nicht so besucht gewesen wie andere, aber ich freue mich, ihn auch ein bisschen damit unterstützen zu können, weil er hat vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und das gefällt mir auch. Wir gehen diesen Weg gemeinsam. Ich fühle mich durch meinen Verleger Sevastos Samsunis sehr, sehr gut betreut. Und der Größenwahn Verlag, das Größenwahn Café, ist immer eine Reise wert.
Jorgos Chatzimarkakis, erstmal vielen Dank. Sie bleiben aber noch bei uns. Und hier kommt erstmal die Band Crowded House mit dem Song Weather With You.
Deutschlandradio Kultur. Literaturtipps.
Als dem chinesischen Bürgerrechtler Liu Xiaobo am 10. Dezember 2010 der Friedensnobelpreis verliehen wurde, blieb sein Stuhl in Stockholm leer. Liu Xiaobo saß und sitzt immer noch in China im Gefängnis. Morgen, dem Tag der Menschenrechte, jährt sich die Verleihung des Friedensnobelpreises an ihn zum 5. Mal. Und daher spricht der in Deutschland lebende Schriftsteller Liao Zhivu heute in Köln über seinen inhaftierten Freund und dessen Frau und singt für die beiden. Liao Zhivu, Musik und Gespräch, heute im Forum in Köln. Beginn ist 20 Uhr. Der Schriftsteller Arno Schmidt hat ein umfangreiches Œuvre hinterlassen, das allerdings meist im Schatten seines Monumentalwerkes Zettels Traum steht. Aus Anlass seines 101. Geburtstags widmet die Berliner Akademie der Künste dem literarischen Einzelgänger mit Kultstatus eine große Ausstellung. Zu sehen 100 Stationen, in denen kuriose Gegenstände assoziativen Stichwörtern zugeordnet werden. Bernd Rauschenbach, einer der Kuratoren.
Er war also ein äußerst penibler und genau sich selbst in seiner Arbeit organisierender Mensch. Andererseits aber eben ein Schriftsteller, der ohne eine gewisse Gabe Alkohol nicht auskam und Kaffee und Schlaftabletten, um die Geistmaschine in Gang zu halten und den Zugang zu den Wörtern sich zu erleichtern.
Arno Schmidt, eine Ausstellung in 100 Stationen bis zum 10. Januar in der Akademie der Künste in Berlin.
Warum bist du zurückgekommen?
Der in Paris lebende Schriftsteller Aurélien reist in die Bretagne, um den Verkauf des Hauses seiner verstorbenen Eltern zu regeln. Im Film 9 Tage im Winter, morgen auf Arte zu sehen. Er basiert auf Arnaud Catrins Roman Je ne retrouve personne. Alte Erinnerungen an das schlechte Verhältnis mit der Familie kommen hoch, als Aurélien die krebskranke Mado trifft.
Wenn ich daran zurückdenke, die waren schon vergnüglich, all diese Abendessen.
Wenn du dabei warst, weil du so chaotisch warst, dann schon. Ansonsten, das kann ich dir nur sagen, das war...
Das Schreiben hat dir nicht geholfen, darüber hinwegzukommen? 3 Bücher lang spuckst du auf deine Familie, es reicht langsam. Lass sie in Frieden ruhen, ja?
9 Tage im Winter, die Romanverfilmung, morgen um 20.15 Uhr auf Arte.
Das waren die Literaturtipps heute mit Susanne von Schenk.
Adventskalender.
Und das heutige Türchen öffnet mein Kollege Christian Raab-Hansel. Hinter dem Türchen liegt ein Buch, beziehungsweise eigentlich 2 Bücher des britischen Autors Alan Bennett. Auf Englisch heißt es The Complete Talking Heads und in der deutschen Ausgabe ist es auf 2 Bände verteilt. Ein Cracker unterm Kanapee und Miss Fossard findet ihre Füße. Worum geht's denn da?
Es geht um Frauen in wirklich allen Lebenslagen. Also zum Beispiel um eine ältere Dame, die über diesen Cracker stolpert, wirklich ganz buchstäblich, der da unter ihrem Kanapee liegt und darüber einen absurden Krieg mit ihrer Haushaltshilfe ausficht. Oder es geht um eine ältere Antiquitätenhändlerin, die sich selbst für die beste Freundin der sterbenden Nachbarin hält und gar nicht merkt, dass sie in Wirklichkeit nur bei ihr ist, um schon die Möbel abzugreifen. Oder es geht um die Schauspielerin, die sich für eine große Künstlerin hält, weil sie mal mit Polanski gedreht hat. Dabei war das nur eine stumme Nebenrolle. Das hindert sie aber nicht daran, dass sie dann später, als sie dann doch nochmal eine Rolle bekommt, allen zu erklären, wie es geht und so schöne Sachen zu sagen wie, ich bin es nicht gewohnt, so zu arbeiten. Die Antwort ist dann aber auch, Schätzchen, du bist es nicht gewohnt, zu arbeiten. Das heißt, es geht fast nur um Frauen. Männer spielen eigentlich keine wirklich bedeutende Rolle. Es geht um Menschen, die sich vergessen fühlen, zu kurz gekommen, irgendwie die kämpfen, oft mit eher unfeinen Mitteln. Und das Ganze ist mit diesem typisch britischen feinen Humor geschrieben, den ja so viele da beherrschen. Und ich würde aber sagen, Alan Bennett, der hat das wirklich perfektioniert. Und das Besondere ist jetzt auch, dass diese Talking Heads sich unterscheiden von Kurzgeschichten, weil es Monologe sind. Das heißt, nur mal eine reduzierte Form eigentlich.
Wem schenken Sie denn dieses Buch?
Ja, eigentlich kann man das jedem schenken, der Kurzgeschichten liebt, also wer britischen Humor mag, sowieso erst recht. Und das ist auch wirklich sehr liebevoll übersetzt von Ingo Herzke. Und das ist im Wagenbach erschienen. Da muss man eigentlich gar nicht dazu sagen, dass das auch ganz sehr toll gebundene Bücher sind, also echte schöne Geschenke. Wer gerne im Original liest, dem würde ich doch das empfehlen, denn das ist nicht nur eine Gesamtausgabe, The Complete Talking Heads, sondern es sind noch weitere Zwischentexte und Erklärungen des Autoren dabei, die wirklich auch sehr, sehr komisch sind, die vieles schön erklären noch. Und da es ursprünglich erschienen ist, diese Monologe, das sind Drehbücher für die BBC. Das ist eine Fernsehserie, die in den 80ern startete. Deshalb gibt es natürlich auch noch DVDs. Also wenn man einen Lesemuffel beschenken will, da ist das auch gut aufgehoben.
Christian Raab-Hansel verschenkt also zu Weihnachten 2 Bücher des britischen Schriftstellers Alan Bennett. Beide sind im Wagenbach Verlag erschienen oder im englischen Original bei Macmillan. Und Sie, Jorgo Chatzimarkakis, was legen Sie denn für Bücher oder legen Sie überhaupt Bücher Ihren Lieben unter den Weihnachtsbaum?
Eigentlich jedes Jahr. Dieses Jahr ist mein eigenes Buch so ein bisschen im Vordergrund, weil das zum ersten Mal Belletristik ist, die ich auch gerne verschenken kann. Klar,
ist man ja auch stolz drauf.
Ja, ist man stolz und möchte auch, dass die lieben Verwandten das lesen. Und ehrlich gesagt freut man sich auch über Feedback der engsten Verwandtschaft und der Freunde. Aber ich lasse mich auch durch Ihre Sendung zum Beispiel anregen. Also
das
ich habe gerade einen ganz tollen Buchtipp da vorhin bei Ihnen gehört, das Thema Achtleitner. Da weiß ich jemanden, der das gleiche Schicksal hat, der kriegt so ein Buch von mir.
Also, Herr Schatzimakakis, wir sprechen uns gleich noch weiter. Jetzt kommt erstmal nochmal Musik mit City and Color. Map of the World, ein Song von City and Color, so nennt sich der kanadische Sänger Dallas Green. Beim Weltklimagipfel in Paris haben Experten einmal mehr gewarnt, wenn der Klimawandel nicht aufgehalten wird, werde auch die Armut und der Hunger in der Welt massiv zunehmen. Dabei ist es schon jetzt kaum erträglich, wenn man sich vor Augen führt, für wie viele Menschen Hunger die tägliche Existenzform ist. Der argentinische Schriftsteller und Journalist Martin Caparrós hat dem Thema jetzt ein umfangreiches Buch gewidmet. Der Titel Hunger, wie zum Teufel können wir weiterleben, wenn wir wissen, dass diese Dinge geschehen. Katharina Döbler hat dieses Buch gelesen. Frau Döbler, das klingt ja nach einem ziemlich zornigen und auch fassungslosen Autor. Wie geht er denn dieses Thema an?
Ja, zornig und fassungslos trifft es eigentlich. Aber es ist eben nicht nur ein emotionales Buch, sondern auch ein analytisches Buch, das zunächst mal damit beginnt, dass er sich die einzelnen Geschichten der Leute anguckt. Also es ist nicht so eine Reportage, die in der Gegend rumfährt und sich von Leuten aus NGOs erzählen lässt, was passiert, sondern er ist wirklich ganz nah an den Leuten dran. Und die Eingangsszene ist, wie er in Niger in der Hütte mit zwei Frauen ist, die gerade ein Kind haben sterben sehen, also das Enkelkind und das eigene Kind. Und diese große Resignation, diese Traurigkeit hat ihn dazu inspiriert, dieses große Thema wirklich weltumspannend anzugehen.
Das heißt, er ist auch auf der ganzen Welt unterwegs und trifft da Menschen.
Ja, er war in Afrika unterwegs, also er war in Niger, er war in Indien, er war in Bangladesch, er war in den USA, er war in Argentinien, im Südsudan, in Madagaskar. also recht unterschiedliche Ausgangssituationen und hat sich immer mit den Menschen beschäftigt, war mit ihnen zusammen, hat mit ihnen gesprochen, hat irgendwie auch ihren Alltag beobachtet, die wirklich an dem leiden, was man euphemistisch Nahrungsunsicherheit nennt. Also was natürlich Unterernährung bedeutet, was am Ende Hunger bedeutet.
Was zeigt er denn von diesen Einzelschicksalen, die er zeigt, abgesehen über die Ursachen dieser ganzen Misere?
Naja, er fliegt immer wieder ein, was die Hintergründe sind. Es gibt natürlich die Strukturen, die wir ja auch eigentlich im Prinzip kennen, nämlich dass irgendwie ein reicher Norden mit hohen Agrarsubventionen seine Landwirtschaft subventioniert. Das tun wir die ganze Zeit, also, und exportieren unheimlich billig Lebensmittel. Und die Länder des Südens, also speziell Afrika, das betrifft aber auch natürlich Indien, wurden ja gezwungen, sozusagen ihre Märkte offen zu halten durch die Strukturanpassungsprogramme von IWF und Weltbank, auch daran gehindert, eigene Programme, eigene Subventionen sozusagen aufzulegen oder irgendwie weiterzumachen. Und dadurch sind Bauern, die, und das beschreibt ja auch unheimlich gut aus der Nähe, die wirklich mit der Hand, mit so Grabstöcken dann noch ihre Felder bestellen, die haben einen wahnsinnig geringen Ertrag. Und die müssen sozusagen mit dem bisschen, was sie anbauen, sich selber ernähren, verkaufen können sie gar nichts mehr, weil es gibt Nahrungsmittelimporte ohne Ende in diesen Ländern, die zum Teil sogar noch billiger sind als das, was die Bauern selber da verkaufen können. Also es ist eine extreme himmelschreiende Ungerechtigkeit, die sich natürlich auch fortsetzt in anderen Ländern wie Bangladesch zum Beispiel, diese wahnsinnig armen Industriearbeiter, die von dem Geld, das sie haben, Frauen zumal mit Kindern, auch ihre Kinder nicht satt kriegen. Also ist es sozusagen ein struktureller Hunger, aber ja, und der alltäglich ist das auch wichtig, aber das ist eben ja nicht nur das Einzige, was Kaparos daran interessiert, sondern es interessiert ihn auch, wie gehen wir damit um, was tun wir da jetzt?
Zeigt er da auch Perspektiven, dass sich da was ändert? Oder?
Also er beschreibt zum Beispiel eine Idee, die er mal hatte in Argentinien. Und ich meine, Argentinien ist auch ein Land mit großem Reichtum und trotzdem einer nicht geringen Schicht von Leuten, die wirklich hungern, also Alltagshunger haben, also Nahrungsunsicherheit haben, die nicht wissen, ob sie morgen noch genug zu essen haben. Und da hatte er so eine Idee, so eine große Bewegung im ganzen Land aufzubauen, um einfach innerhalb des eigenen Landes mal das so auszugleichen. Und hat das mit dem Freund, der anscheinend bekannter Politiker ist dort, besprochen. Der hat gesagt, vergiss es, keine Chance, interessiert kein Schwein, das kriegen wir nicht hin. Und warum geht sowas nicht? Also und diese Frage, warum kann man diese Dinge nicht angehen? Warum gibt es nicht die Möglichkeit, oder vielleicht gibt es die Möglichkeit, aber warum kriegen wir es nicht hin? Was können diese große Frage, die er stellt, wie zum Teufel können wir weiterleben, wenn wir wissen, dass diese Dinge geschehen? Das ist das, was ihn eben auch umtreibt. Also diese große Beunruhigung, diese Sorge, dieses Schuldgefühl auch und dieser Wunsch, es möge sich doch bitte etwas ändern.
Da können wir mal unseren immer noch zuhörenden Politiker fragen. Was denken Sie, Herr Chatzimarkakis, wenn Sie das hören? Sie waren ja mal Politiker. Warum passiert da so wenig?
Ja, die Politik ist ein Hamsterrad, hat ihre eigenen Rituale, Gesetze. Und letztendlich hört sie auch auf diejenigen, die an diesen Strukturen interessiert sind. Viele Politiker wissen es gar nicht.